Grüß Sie. Ihre ersten drei Krimis landeten sofort in Millionenregalen. Der Hahn ist tot, Die Häupter meiner Lieben und, prominent verfilmt, Die Apothekerin. Alle aus der Feder von Ingrid Noll. Tatsächlich mit Hand geschrieben. Und erst spät hat sie ihr Schreibtalent ausleben können. Am Montag wird sie 90 und war 2008 bei mir zu Gast. Ich denke gerne an diese Begegnung zurück und habe sie am Anfang gefragt, Frau Noll, wie sieht ein perfekter Mord aus?
Ein perfekter Mord sollte auf keinen Fall gelöst werden. Keiner darf einen erwischen. Und ich denke auch, der Mörder oder die Mörderin soll so unscheinbar und unauffällig sein, dass man ihm oder ihr das nie im Leben zutraut.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius. Ingrid Noll, Grand Dame des deutschen Krimis.
Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dann wäre ein perfekter Mord wahrscheinlich für Sie gar nicht so spannend als Autorin, oder? Weil das ist ja dann so unauffällig, da kann man dann gar nicht gut drüber schreiben.
Durchaus kann man das. Bei mir wird die Mörderin ja im Allgemeinen auch gar nicht erwischt, sondern kommt davon. Und der Mord ist auch nicht das Wichtigste bei mir, sondern eigentlich, warum er geschieht und was sich da vorher anbahnt, was vielleicht jahrelang unter den Teppich gekehrt wurde, welche Traumata vielleicht im Vorfeld schon geschehen sind, wie die Menschen miteinander umgehen und so weiter.
Aber da gibt es ja dann viele, die sagen, also gerade wenn man Krimis schreibt und Menschen auf diese Art und Weise dann oder Figuren unter die Erde bringt, ist das teilweise ja so auch Ausleben von eigenen Aggressionen oder Gelüsten. Also setzen sich hin und sagen, ah, jetzt kann ich endlich mal wieder einen um die Ecke bringen.
Ich habe Folgendes festgestellt. Ich kenne inzwischen ja sehr viele Krimi-Autoren, viele Kollegen und ich kenne auch meine Leser ganz gut. Und die haben alle etwas Gemeinsames. Wir, sage ich jetzt, sind soziale und friedliche Wesen. Wir funktionieren im Privatleben einwandfrei. Und zwar kommt das alles nur, weil wir so gerne Krimis schreiben oder lesen und dadurch Aggressionen loswerden. Mhm. Im Privatleben sind wir wirklich so lieb, dass wir keiner Fliege was zu Leide tun.
Also gut, dann fragen wir mal ein bisschen, wo das herkommt und ob das immer schon war. Es muss in jedem Interview mit Ihnen natürlich gefragt werden, weil es steht halt auch in jeder Biografie von Ihnen als erstes, geboren in Shanghai und in China gelebt. Ihr Vater, der Arzt war, ist in den 30er Jahren ausgewandert nach China.
Schon in den 20er Jahren.
Ja. Warum wandert ein deutscher Arzt in den 20er Jahren nach Shanghai aus?
Ja, das war so. Mein Vater hat nach seinem Staatsexamen eine Weile in Genf gearbeitet, an einer Klinik, und hatte dort einen Kollegen, der war Chinese. Und der sagte, komm doch mit, ich gehe jetzt wieder hin und muss ein großes Gebiet versorgen. Wir brauchen dort Ärzte, und zwar solche, die in der westlichen Medizin ausgebildet sind. Mein Vater hatte nicht so ganz große Lust, aber da er frisch verheiratet war, hat meine Mutter ihm immer Mut gemacht. Und zwar wird Folgendes kolportiert. Mein Vater stammte aus Gießen und meine Mutter aus Darmstadt. Und sie sagte, ich folge dir bis ans Ende der Welt, aber nicht nach Gießen.
Und da war es dann nach Shanghai möglicherweise einfacher. Ja, sind Sie da dann in so einer, da hat es ja richtige deutschen Kolonien gegeben teilweise in China. War das dann so eine Exklave, in der Sie da groß geworden sind, oder war das richtig mit Chinesen?
Wir haben lange Zeit in Nanking gewohnt und da gab es zwar eine deutsche Botschaft und einige Deutsche, aber keine deutsche Schule und auch deswegen keine anderen deutschen Kinder. Wir waren aber immerhin vier Geschwister und wurden von den Eltern dort unterrichtet, mehr schlecht als recht, möchte ich mal sagen, aber sehr angenehm, ohne Schulaufgaben oder Versetzung oder ähnliche schreckliche Dinge. Und wir sind dort so ganz abgeschieden von aller Welt und aller Kultur aufgewachsen.
Also eher isoliert.
Sehr isoliert.
Ja. Mandarin können Sie vermutlich dann auch nicht oder Chinesisch?
Ich konnte sehr wenig Chinesisch und das bisschen habe ich auch noch vergessen. Mein Bruder, der 5 Jahre älter ist, der hat es damals gut gekonnt, denn der durfte auch mit den Schmuddelkindern spielen. Und wir jüngeren 3 Mädchen, wir sollten das tunlichst vermeiden.
Und da haben Sie auch angefangen, schon ein bisschen zu schreiben. Kommt es daher, dass Sie wenige Freunde hatten, vielleicht wenig Anschluss? War das so Kreativität statt Freunde?
Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eigentlich was ganz Normales bei kleinen Mädchen. Ich habe jetzt eine Enkelin, die gerade 9 geworden ist, die macht das auch. Die nimmt sich irgendein Heft und schreibt Geschichten über den Weihnachtsmann und malt wunderschöne Bilder rein. So ähnlich habe ich das gemacht. Das war bestimmt nicht das Werk eines Wunderkinds.
Mhm. Aber auch keine Kompensation für mangelnden Anschluss.
Ein bisschen vielleicht schon, ja. Denn ich habe damals sehr viel mehr gelesen als Altersgenossen, das ist klar.
Allein deutsche Bücher dann dahin zu kriegen in der Zeit nach China, muss ja ein irrer Aufwand gewesen sein, ne?
Es war so, dass wir natürlich nicht so viele Bücher hatten und auch wenig Kinderbücher. Also für Kinder waren hauptsächlich da Heidi und Robinson und aus Solidarität habe ich es mit Heidi gehalten. Dann hatten wir natürlich Erwachsenenbücher und ich las sehr gerne Heinrich Heine, das Buch der Lieder, verstand die Ironie ganz sicherlich nicht, aber da es sich schön reimte und sehr melodiös war, liebte ich diese Gedichte. Und ich habe aber auch Schiller gelesen und was weiß ich, was ich alles nicht kapiert habe. Aber das macht gar nicht so viel. Man bekommt vielleicht doch irgendwie ein Gefühl für Rhythmus oder für schöne Sprache und auch vielleicht für ausgefallene Ausdrücke.
Waren Sie dann zwischendurch in Ferien öfter mal in Gießen oder wo auch immer Ihre Mutter nicht hin mit wollte in Deutschland? Oder waren Sie bis zu Ihrer Flucht dann 1949 oder bis zur Ausreise nur in China?
Wir waren einmal zu Besuch dort, da war ich allerdings noch recht klein, da war ich 3 und weiß davon eigentlich kaum was. Da haben wir die Großmutter besucht und den Großvater und die anderen Verwandten, aber davon weiß ich wenig. Ich bin eigentlich dann erst mit 13,5 zurück nach Deutschland gekommen und war wahrscheinlich ein wunderliches Wesen, denn ich hatte auch durch meine Lektüre manchmal solche Ausdrücke an mir, dass ich so sagte, wohlan denn oder
Schiller,
so.
Da.
Oder wohlauf.
Aha. Ja. Ja klar, weil es nicht geübt war, sozusagen das Deutschsprechen außerhalb der Familie.
Doch, wir sprachen natürlich nur Deutsch in der Familie. Aber ich hatte eben durch altmodische Lektüre manchmal irgendwelche fremden oder altmodischen Ausdrücke an mir.
Und Ihre Frühwerke, so ist zu lesen, haben Sie im Zuge dieser Ausreise begraben?
Naja, es war mir immer sehr peinlich. Schreiben ist ja etwas, das ist auch... Es ist peinlich, es ist mit Schamgefühl verbunden. Man macht irgendwas und andere lesen es und beurteilen es. Also meine Eltern fanden es immer süß oder niedlich und das konnte ich gar nicht recht aushalten. Ich wollte ja richtig ernst genommen werden.
Und Ihre Lektoren heute?
Die sagen nicht süß.
Aber ist es immer noch peinlich? Also ist so dieses Gefühl, jetzt gebe ich was von mir weg und dann lesen es andere...
Ein bisschen peinlich bleibt es, glaube ich, ewig. Bei meiner Lektorin nun nicht mehr. Das ist in Ordnung und ich bin auch abgehärtet. Aber wenn Kritiken erscheinen, dann bin ich empfindlich. Das ist klar, selbst wenn sie völlig recht haben. Aber manchmal haben sie ja auch nicht recht.
Die frühen Kritiken jedenfalls sind Ihnen erspart geblieben, weil außer irgendein Chinese gräbt man unter irgendeinem Baum und findet diese ersten Hefte...
Verrottet.
Verrottet. Also ist zur Erde geworden. Sie mussten ausreisen dann, oder die Familie wollte ausreisen, als Mao an die Macht kam.
Ja, man musste eigentlich nicht. Ja. Aber fast alle Europäer dachten, wer weiß, was passiert. Wir werden wahrscheinlich enteignet, man nimmt uns alles weg. Und vielleicht Berufsverbot. Also es war sehr ungewiss. Und im Nachhinein sind auch einige da geblieben, denen ist nichts weiter passiert. Aber meine Eltern hatten eben wirklich große Bedenken und wollten auch, dass die Kinder dann nun irgendwie irgendwann in eine richtige Schule kommen und Abitur machen und so weiter.
Ah, das heißt, Sie fanden es nicht so gut dann wahrscheinlich.
Doch, wir fanden das sehr spannend. Denn von Deutschland hatten wir ja immer durch die Eltern gehört. Und zwar so ein bisschen mit Heimweh, ein bisschen wehmütig. Ja. Und dass die Großmutter dort noch war und Vettern und Cousinen. Also das war natürlich ganz aufregend.
Bayern 2, es ist 1:1 der Talk. Und unser Gast heute ist Ingrid Noll, mit der wir gerade in Shanghai und in Nanking begonnen haben, über ihr spannendes Leben zu reden. Und finden Sie danach also wieder, ne, als 13,5, 14-Jährige, dann plötzlich zum ersten Mal in die Schule zu gehen und nicht von den Eltern erzogen zu werden, beziehungsweise ausgebildet zu werden, ist wahrscheinlich auch eine Art Kulturschock, ne?
Nicht nur eine Art, es war der totale Kulturschock, denn es war alles anders, als wir erwartet haben. Und ich fand auch die Schule ganz entsetzlich. Ich fand vor allem auch, dass man da spinnt. Denn wir hatten zu Hause bei meiner Mutter natürlich nur ein einziges Heft gehabt. Eine dicke Klatte, da schrieb man Mathe und Englisch und Erdkunde und deutschen Aufsatz, alles rein. Denn es war ja nur ein Mensch, der das dann hinterher nachgesehen hat. Und plötzlich musste man für Deutsch haben Schönschrift, Diktat, Aufsatz, Hausaufgaben, Grammatik oder was weiß ich. Es waren gleich 5 Hefte für ein einziges Fach. Und für die anderen Fächer sah es so ähnlich aus. Ich dachte, die sind wahnsinnig geworden hier.
Dabei war Deutsch dann wahrscheinlich sogar noch das Angenehmste, oder?
Das war meine einzige Stärke, kann man mal sagen.
Sie wollten nach dem Abi auch Journalistin werden.
Kurze Zeit habe ich gedacht, das wäre vielleicht das Richtige, weil ich gute Aufsätze schrieb.
Mhm. Das haben aber dann die anderen nicht gedacht oder warum hat das nicht geklappt?
Das hat nicht geklappt. Mein Vater hat damals in Bad Godesberg eine Praxis gehabt und hat hauptsächlich ausländische Diplomaten behandelt, weil er eben gut Französisch und Englisch sprach und die gerne einen Arzt in ihrer Sprache hatten. Mhm. Na, jedenfalls lernte er dort als Patienten den Chef von Time und Life kennen. Mhm. Und da sagte er, meine Tochter macht jetzt Abitur und die möchte gerne Journalistin werden. Und da sagte dieser Mann damals, dann soll sie kommen. Denn die Amis hatten ja noch diese Parole vom Tellerwäscher zum Millionär und sagten, jeder kriegt seine Chance. Dass ich aber ein 18-jähriges Mädchen war mit nicht gerade perfekten Englischkenntnissen und auch weder Steno noch Schreibmaschine konnte und viel naiver war, als man das heute vielleicht in diesem Alter ist. Ich wurde also hingeschickt und nach einer Stunde wieder nach Hause geschickt. Das war die Karriere.
Das war diese Karriere. Steno braucht man heute auch nicht mehr, glaube ich.
Nein, das braucht man nicht mehr, aber damals schon.
Ja, klar. Geheiratet, drei Kinder bekommen, Hausfrau, die Kinder großgezogen über Jahrzehnte. War die ganze Zeit dann irgendwas in ihnen drinnen, wo sie gesagt haben, ah, aber später, da schreibe ich dann mal wieder.
Es war schon irgendwas in mir drin, dass ich dachte, später habe ich mehr Zeit, dann mache ich irgendwas. Aber ob das genau das Schreiben war und auch noch das Schreiben von Krimis, das wusste ich selber nicht. Ich hatte dann irgendwann eine Experimentierphase, als die Kinder raus waren und ich ein eigenes Zimmer bekam, was sehr wichtig ist. Und dann machte ich so allerhand Aktivitäten, die Frauen im Klimakterium so schätzen. Ich ging in die Volkshochschule und lernte Spanisch. Oder ich habe viel gezeichnet und gemalt und angefangen zu schreiben. Erstmal nur Kindergeschichten, die sehr freundlich waren.
Aha. Das hat sich dann aber gedreht, weil als Sie dann das erste Manuskript, ich glaube, das war auch direkt das, was dann Ihr erster Roman war, ne? Der Hahn ist tot. Da schreibt man da gleich mal einen Roman und schickt den an einen Verlag, schon selbstbewusst.
Nein, so selbstbewusst war ich überhaupt nicht. Zuerst dachte ich, probier mal was, weil die Kindergeschichten so lieb waren, aber meine Kinder inzwischen erwachsen, dachte ich, mach das Gegenteil und schreib jetzt was Bösartiges und das muss ja wohl ein Krimi sein. Aber ich habe es erstmal keinem Menschen gesagt, denn man weiß ja gar nicht, kriegt man den Roman zu Ende, wenn man zwar eine Idee hat, aber vielleicht kann man ja nach 20 Seiten gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder hat keine Lust mehr. Ich habe es also erstmal verborgen vor aller Welt und merkte aber von Seite zu Seite, es macht mir sehr viel Spaß. Ich hätte es aber wahrscheinlich überhaupt nie an einen Verlag geschickt, wenn nicht die ersten Leser, das war mein Mann, die Kinder, meine beiden Schwestern und zwei Freundinnen. Und alle gleichermaßen sagten, es ist gar nicht mal schlecht, jetzt schick's mal irgendwo hin.
Ne? Ist gar nicht mal schlecht. War ja dann auch auf Platz 1 von allen Bestsellerlisten. Das war gar nicht mal schlecht offensichtlich.
Naja, man erwartet ja auch von der Familie jetzt nicht überschwängliches Lob.
Okay. Aber auf der anderen Seite konnte man mit so einer Reaktion ja eigentlich auch nicht rechnen. Ich meine, wie viel unverlangt eingeschickte Manuskripte und die meisten sind ja tatsächlich Mist. Aber bei Ihnen ging es gleich andersrum.
Es hat wider Erwarten unerhört gut geklappt, dass der erste Verlag, dem ich es geschickt habe, und zwar war das mein Lieblingsverlag, dass die das gleich angenommen haben. Und zwar ziemlich flott ging
das. Vom Tellerwäscher zum Millionär halt, das wollten Sie doch immer.
Das wollte ich zwar immer, aber ich habe nicht dran geglaubt. Ich war ja schon viel zu alt dafür, um an Märchen zu glauben. Ich dachte, das kommt zurück und dann schicke ich es wieder woanders hin und wieder woanders hin. Es war aber tatsächlich auch sehr viel Glück im Spiel, denn im gleichen Verlag gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Hätte es eine andere Frau in die Hände gekriegt, die hätte vielleicht gesagt, gefällt mir nicht, kann ich nicht mit anfangen.
Und so wurden Sie mit 55 zur aufstrebenden Newcomerin, zur Nachwuchskraft des deutschen Krimis, die sich da dann auch festgesetzt hat und immer weiter da oben geblieben ist in den Bestsellerlisten. Wir haben mal eins gemacht. Wir haben mal eine Kollegin, Katrin Focke, losgeschickt in eine spezielle Krimi-Buchhandlung, die heißt Glatteis. Und da hat sie sich mal mit der Inhaberin dort, die Monika Dobler heißt, unterhalten und speziell über Ingrid Noll natürlich unterhalten.
Was ist denn, würden Sie sagen, das ganz Besondere oder das Außergewöhnliche an Ingrid Noll?
Dass es einfach die Leute in der Nachbarschaft sind wie du und ich und dass diese Leute ganz normal leben, aber ihren Ärger oder ihren Frust nicht runterschlucken, wie wir das machen, sondern sich rächen sozusagen. Manchmal so in kleinen kommen die Boshaftigkeiten oder Bosheiten, wo man so richtig sagt, ja genau, das müsste man sich eigentlich mal trauen, bis natürlich sie so weit geht, dass ihr jemand, der sie allzu sehr geärgert hat oder allzu sehr im Wege steht, dann schon mal um die Ecke bringt.
Wer ist so der typische Ingrid-Noll-Fan?
Also ich muss sagen, es sind schon eher die Frauen. Männer können ja mit diesen Frauenbosheiten gar nicht so damit umgehen, weil Männer hauen einfach zu. Dieses Spitzfindige, dieses Gemeine teilweise auch. Da muss ich sagen, das sind die Frauen schon am besten. Und deswegen lesen das auch vor allem gern die Frauen.
Welches ist denn Ihr persönliches Lieblingsbuch von Ingrid Noll?
Immer noch das erste, Der Hahn ist tot. Ich finde es auch immer noch sehr, sehr böse. Vielleicht, weil es das erste war, vielleicht, weil es da die Überraschung am größten ist, vielleicht, weil ich da noch nicht wusste, was von Ingrid Noll zu erwarten ist, hat mich das damals unglaublich überrascht.
Das sieht ja schon relativ vollzählig aus, oder?
Ja, wir versuchen schon immer Ingrid Noll vollzählig da zu haben. Nicht sehr viel von jedem, weil wir nicht sehr viel Platz haben, aber wir passen schon auf, dass jedes Buch mindestens einmal im Regal steht.
Und das eine reicht meistens nicht. Da stehen die Menschen dann schon wahrscheinlich ganz schön Schlange. Sind das hauptsächlich Frauen, so wie es da auch im Glatteis beobachtet wird?
Eindeutig sind es mehr Frauen. Ich würde mal schätzen, bei einer Lesung 75%. Mhm. Aber es kommen allmählich doch etwas mehr Männer dazu, die von ihren Frauen beschwätzt werden, überredet werden oder die sehen, dass die Frau nachts das Licht nicht ausmacht und immer weiterliest und voller Zorn fangen sie dann auch an zu lesen und werden irgendwann auch zu Fans.
Woher kommt es aber mit der Bosheit? Also wenn Sie sagen, erst haben Sie angefangen, ganz harmlose, liebe Kindergeschichten zu schreiben. Es gäbe doch große Liebesromane zu schreiben.
Das gibt es sicherlich. Und wenn ich sehr viel jünger gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch sowas gemacht. Keine Ahnung. Aber wenn man mit 55 anfängt, dann hat man schon genug Frust gesehen, gehört. Und es haben sich schon Menschen bei mir beklagt oder ihr Herz ausgeschüttet. Und da ist ein Fundus da, mit dem man wuchern kann.
Genügend Frust auch erlebt?
Ich selber bin noch einigermaßen schadlos davongekommen. Aber wenn man eine Familie hat, spinnt natürlich immer irgendeiner.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Ingrid Noll lässt gern Frauen morden.
Und war im November 2008 bei uns zu Gast mit ihrem damals neuen Buch, Titel Kuckuckskind. Aber da mordete ausnahmsweise keine Frau, mehr noch, es gab gar keinen Mord.
Es gibt zwar zwei Tote, aber die werden nicht direkt ermordet. Es passiert einfach so.
Ja.
Kann ja mal sein.
Kann ja auch mal sein. Aber ist es nicht sogar fast eine enttäuschte Erwartungshaltung vieler ihrer Mordsfans, die sagen, naja, Seite 48 und die leben immer noch alle, beziehungsweise der richtige Mord, wie Sie sagen, kommt so gar nicht vor?
Es steht auch nicht Kriminalroman drauf. Mhm. Und auf allen meinen Romanen steht es nicht drauf, denn es sind auch keine hundertprozentigen, alle miteinander. Es geht eigentlich immer mehr um eine psychologische Geschichte. Warum passiert's? Und was tun sie sich gegenseitig an? Und in diesem Fall ist es sogar noch stärker ausgeprägt als in anderen.
Kuckuckskind heißt es, ist bei Diogenes auch erschienen, wie die anderen Bücher auch. Kuckuckskind deutet es schon an, oder man könnte den Schluss ziehen. Also es kommen ja mehr heimliche Vaterschaftstests als Morde kommen vor in dem Buch.
So ist es. Und das hat mich eigentlich schon länger beschäftigt, denn im Internet werden ja Gentests angeboten wie Sand am Meer, einer billiger als der andere. Mhm. Und es war ja nun auch lange in den Zeitungen im Gespräch, wie weit ist es legal, wenn die Mutter vielleicht gar nichts davon erfährt. Und das ist ja immer noch möglich. Ich denke, dass so mancher, der vielleicht ganz latente Zweifel hatte, so dachte, na ja, es merkt ja keiner, man kann es ja mal probieren und dann ist vielleicht Ruhe im Karton, wenn ich endlich genau weiß, es ist wirklich meins. Ja. Und hinterher kommt dann doch irgendwas raus, was recht unerfreulich ist. Auf der Buchmesse hatte ich so ein öffentliches Gespräch mit einem Moderator fürs Fernsehen und er fragte dann im Publikum, ist hier vielleicht irgendeiner unter Ihnen, der schon mal einen Vaterschaftstest hat machen lassen? Ja. Und zu meiner großen Verblüffung meldete sich auch einer. Ja. Und dann wurde gefragt, mit welchem Ergebnis, und er hielt den Daumen nach unten.
Was halten Sie davon? Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Sehr, sehr. Ich bin auch sehr ambivalent. Es werden oft zwei Dinge durcheinander geschmissen, und das ist Liebe, Gefühle und Geld. Es kann ja zum Beispiel sein, ein Vater liebt dieses Kind schon lange und das Kind liebt ihn auch als Vater. Hm. Plötzlich soll dieses Gefühl unter den Teppich gekehrt werden, weil es nicht sein eigen Fleisch und Blut ist. Ich denke, man kann einen anderen Menschen auch, oder ein Kind vor allem, ein Waisenkind, ein adoptiertes Kind, genauso herzlich lieben oder auch Nichten, Neffen, Enkelkinder, ohne dass es wirklich das eigene ist.
Da gibt es ja dann auch wieder im Internet, weil woher soll man es wissen, finstere Zahlen, die ja auch rumspuken.
Finstere Zahlen.
Das ist, also heißt jedes sechste oder siebte Kind.
Ja, ne? Das glaube ich einfach nicht. Wie soll man auf diese Zahlen kommen? Ja. Wie das zustande kommt, denke ich, das ist sehr dubios.
Ihre Heldin jedenfalls sieht das möglicherweise ein bisschen anders in Kuckuckskind, denn die ist ja munter mit dabei, diese Vaterschaftstests sozusagen anzustoßen und zu vertreten.
So ist es.
Mhm. Man könnte jetzt, bösartig könnte man sagen, da hat die Neu jetzt ein Thema gefunden, da hat sie sich draufgesetzt. Aber es ging ja gerade tatsächlich vor einem halben, Dreivierteljahr unheimlich durch die Presse. Funktioniert das so, dass Sie sagen, das ist ein Thema, das kommt jetzt, diese Vaterschaftstests, da schaue ich mal, was ich draus machen kann?
Nee, so funktioniert es eigentlich gar nicht. Ich hatte schon lange vor, ich will mal über die Generation meiner Kinder schreiben, die Anfang bis Mitte 40 alle drei sind. Mhm. Und diese Generation beobachte ich natürlich schon lange mit großem Interesse. Also die Freunde meiner Kinder und Bekannten, wie sieht das heute aus? Alles sehr anders als in meiner Generation. Die Paare bleiben längst nicht mehr so lange beieinander. Sie trennen sich viel früher. Patchwork-Familien entstehen. Und ich sage jetzt gar nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es ist einfach anders als früher. Es kann gut funktionieren. Und im Fall dieser Vaterschaftstests finde ich ja, man müsste jeden einzelnen Fall unter die Lupe nehmen, bevor man urteilt. Denn es sieht ja doch immer ganz anders aus. Wie sind die Partner zueinander? Wie stehen die zueinander? Wie stehen sie zu dem Kind? Leben sie überhaupt zusammen oder getrennt? Das sind schwierige Sachen und man kann nicht pauschal dann ein Urteil drüber geben. Aber richtig finde ich, dass die Justiz vor allem das Kindeswohl im Auge hat.
Ja. Und dann ist die Hauptfigur eine Lehrerin, die Chor singt. Sie wären beinahe Lehrerin geworden und haben, glaube ich, auch mal Intensivchor gesungen.
Intensivchor, weiß ich gar nicht, was das ist. Ich habe in einem gemischten Chor eine Weile mitgesungen, mit großem Vergnügen. Und dann kam mir aber das Schreiben so in die Quere, dass ich bei den Proben so oft fehlen musste.
Waren das die Klimakteriumstätigkeiten, von denen Sie gesprochen haben?
Ja, so in etwa. Ja.
Aber da liegt die Frage ja schon nahe, wie viel von Ihnen in den Figuren oder jetzt speziell in dieser zum Beispiel steckt, weil es ja doch Parallelen gibt.
Nein, da gibt es immer, bei allen meinen Figuren, die ich erfinde, gibt es eigentlich immer nur diese äußeren Parallelen und keine charakterlichen. Ich möchte ja ähnlich wie eine Schauspielerin in eine Rolle schlüpfen, die durchaus nicht meine eigene ist. Und gerade die Bösen, finde ich, sind interessanter. Jeder Schauspieler spielt eigentlich lieber den Mephisto als den Faust. Und ich schlüpfe gerne in eine Rolle rein, die ich nicht so sympathisch finde.
Aber dann ist doch gerade überraschend, dass Ihre Bücher eben tatsächlich nicht so exotisch in irgendeiner Fantasiewelt bei den ganz Reichen oder wo auch immer angesiedelt sind, sondern wirklich bei Menschen, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, das könnten eigentlich meine Nachbarn sein, das ist eigentlich alles ganz normal.
Ja, das ist ein Milieu, in dem ich mich auskenne. Ich kann jetzt nicht über ein Königshaus schreiben. Keine Ahnung, wie es dazu geht. Hm. Wahrscheinlich wird da auch nur mit Wasser gekocht, aber trotzdem wüsste ich viele Details nicht. Ich kenne mich aber aus in Lehrerfamilien. Also ich bin selber zwar keine geworden, aber unter meinen Geschwistern und Verwandten und vor allem viele, viele Freunde sind Lehrer, sodass ich mich da eigentlich ganz gut auskenne und weiß, wie es dazu geht.
Eine Chorprobe jedenfalls spielt in diesem Buch dann auch eine Rolle, nicht, dass ich es falsch mache, weil nämlich die Hauptfigur zu früh von der Chorprobe wieder nach Hause kommt.
Ja, die Chorprobe fällt völlig aus.
Die Chorprobe fällt aus.
Ja, was man vorher nicht ahnen konnte.
Wenn Chorleiter krank werden, ja,
so ist es.
Dann kommt nachher ein Buch von Ingrid Neu raus. Es heißt Kuckuckskind und ich würde Sie mal bitten, einfach diese Stelle, das ist genau die, also die Chorprobe, denken Sie sich bitte zu Hause, die Chorprobe ist schon ausgefallen und die Hauptfigur kommt nach Hause.
Als ich mein Fahrrad abgestellt hatte und unsere Haustür aufschloss, tönte mir Musik entgegen. Ich lauschte, verwundert. Je t'aime, moi non plus. Diese alte Aufnahme von Serge Gainsbourg und Jane Birkin hatte ich mir während eines Studienaufenthaltes in Frankreich zugelegt. Seltsam, dachte ich, und setzte erst einmal Teewasser auf, denn ich fror ein wenig. Draußen war es herbstlich kühl geworden und ich hatte nur eine Strickjacke übergezogen. Ob Gernot litt, wenn er jeden Montagabend allein war? Tröstete er sich mit erotischen Chansons? Wir hatten schon lange keinen Sex mehr gehabt. Zuerst konnte ich nicht richtig erkennen, was sich da auf unserem Sofa abspielte. Aber es waren unübersehbar zwei Personen, die dort stöhnten. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich regungslos zuschaute. Leider, oder besser Gott sei Dank, hatte ich keine Erfahrung, was in einem solchen Fall zu tun ist. Sollte ich mich blind und taub stellen, einfach verschwinden und erst wie erwartet kurz nach 10 Uhr zurückkommen? Sollte ich mich vor ein Auto werfen oder Feuer legen? Hineinstürmen und einen hysterischen Anfall kriegen oder gar alle beide erschießen? Doch anstatt in irgendeiner Form einzugreifen, trat ich völlig verstört, aber lautlos den Rückzug in die Küche an. Das Wasser kochte schon eine Weile. Ich selbst brauchte anscheinend etwas länger, bis mein Blut zum Sieden kam. Wie in Trance hängte ich einen Teebeutel in die Kanne und goss das sprudelnde Wasser darüber. Den Deckel schob ich beiseite. Dann stellte ich zwei Tassen, die Zuckerdose und den Tee auf ein Tablett und startete die Attacke. Mit flinken Schritten näherte ich mich dem Sofa, erstarrte plötzlich wie unter Schock, hielt das Tablett sekundenlang schief und ließ die volle Kanne über die Sünder kippen. Gernot und seine Gespielin fuhren in panischem Schreck auseinander und brüllten vor Schmerz.
Und an der Stelle, falls Sie gerade eingeschaltet haben sollten, ist es Ingrid Noll, die bei uns zu Gast ist. Und das war ein Ausschnitt aus dem neuen Roman Kuckuckskind. Und wenn Sie an der Stelle sind bei Ihren Lesungen, da brüllen die Leute vor Lachen? Wenn sie, die anderen vor Schmerz brüllen?
Sie brüllen nicht, aber sie lachen. Und ich sage dann immer sehr streng, hier gibt es nichts zu lachen.
Funktioniert nicht offensichtlich.
Nein, es funktioniert gar nicht. Ja.
Und aus dieser Szene relativ am Anfang ergibt sich eben dann das...
Man merkt, was für ein Potenzial diese Frau eigentlich hat. Mhm. Auch wenn sie nachher wieder eine ganze Weile depressiv erscheint und in sich gekehrt und unauffällig. Aber da steckt eben was drin, was explodieren kann.
Mhm. Was eine Zeitbombe. Später auch noch zu einigen Vaterschaftstests führt.
Und einigen Katastrophen.
Unter anderem. Haben Sie schon mal, ich bin mir jetzt nicht sicher bei dem Buch, also erstens würden wir es ja sowieso nicht sagen, so ein richtiges Happy End?
Es ist, sagen wir mal, kein schlimmes Ende, aber ich denke, alle meine Täterinnen werden später noch, nicht alle, aber sehr viele werden unter Gewissensbissen zu leiden haben.
Das heißt, auch nach Ende des Buches wird diese Dame nicht so wirklich fröhlich. Wo hört man denn dann so ein Buch auf? Also Sie hätten ja tatsächlich am Schluss weiterschreiben können, da beginnt sozusagen eine neue Familiengeschichte. Wo ist der Punkt zu sagen, das ist der Schluss?
Das ergibt sich eigentlich ganz selbstverständlich, finde ich. Denn man
Wie schreiben Sie die Geschichte? Also schreiben Sie die Geschichte so, dass Sie sagen, ich weiß und an der Stelle muss ich sie dann entlassen? Oder ist der Grundansatz Vaterschaftstests? Oder wie geht es?
Ich habe den roten Faden im Kopf. Ich weiß also schon, hier steht sie am Anfang der Geschichte und da steuert sie hin. Und wenn sie da angekommen ist, kann ich ja auch getrost loslassen und aufhören. Natürlich könnte man auch ewig weiterstricken und eine Fortsetzungsgeschichte draus machen, aber ich finde, das gibt diese Figur dann nicht mehr her. Dann ist irgendwie das erreicht, was erreicht werden sollte.
Ist auch schon mal passiert, dass Sie zwar einen roten Faden im Kopf hatten, aber während des Schreibens hat sich die ganze Geschichte nochmal völlig anders gedreht?
Völlig anders nicht, aber schon, dass der rote Faden so ein paar Schlingen wirft um Stuhlbeine rum und Tische und sich ein bisschen verheddert und ich muss es wieder in Ordnung bringen oder es passt nicht ganz zum Ziel, das passiert schon, dass man korrigiert.
Was ist denn dann der kreative Prozess eigentlich, das Schreiben oder vorher den roten Faden zu finden?
Beides ist sehr kreativ, denn ich finde zwar, den roten Faden am Anfang, aber nicht die vielen einzelnen Szenen. Zum Beispiel diese Szene, ich wusste schon, da wird irgendwas sein, aber dass ich sie bildhaft vor mir sehe und so beschreiben kann, wie das alles aussieht, wie die da auf dem Sofa im schummrigen Licht liegen, das kommt ja spontan aus der Situation raus. Dann sitze ich eben da und versuche mir etwas vorzustellen, richtig visuell, und das ist auch eine sehr kreative Tätigkeit.
Und gerade, dass die den nun ausgerechnet heißen Tee über die nackten Bäuche schüttet, das stand vorher fest oder kam das dann?
Nein, das ist, ich überlege mir dann, ich bin ja die Schauspielerin, die in diese Rolle geschlüpft ist, ich überlege mir, was hat man denn dann jetzt so zur Hand im Haushalt? Ein Messer, ein starkes und scharfes Messer würde nicht zu ihr passen. Ein Revolver hat ein leerer Haushalt überhaupt nicht da. Aber dass sie sich Tee macht, passt ja gut zu dieser Lehrerin, wenn sie abends vom Chor zurückkommt und ist etwas erfroren. Und dass der heiße Tee natürlich auch eine Waffe ist, das passt ja.
Und so kommt es in diesem Fall.
Und das ist doch eigentlich ganz natürlich und selbstverständlich.
Da sind Sie selbst also die Schauspielerin, die in die Rollen schlüpft. Wenn andere Schauspieler in Rollen schlüpfen, die Sie geschrieben haben, also wenn Ihre Bücher verfilmt werden, was ja immer wieder auch der Fall ist, da sind Sie nicht immer ganz so glücklich.
Das ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie diese Idee rübergebracht wird und natürlich auch, wie gut die Schauspieler sind. Natürlich geht es auch Lesern ähnlich wie Autoren. Man stellt sich ja alles vor. Ich bin sehr visuell, also ich weiß genau, wie meine Pappenheimer aussehen. Mhm. Und Leser, denen geht es ja ähnlich. Die haben ja auch einen Film im Kopf. Dass dieser Film dann divergiert mit dem tatsächlichen Film, das ist eigentlich so klar wie Kloßbrühe. Das geht gar nicht anders.
Naja, aber trotzdem, da kommen dann tolle Filme oder zumindest in der Wahrnehmung tolle Filme raus. Also die Apothekerin zum Beispiel mit Katharina, glaube ich, auf hoch prämiert worden. Aber für Sie ist es dann was anderes? Also ist dann nicht mehr Ihr Buch?
Ja, aber das weiß ich von vornherein. Mhm. Ich weiß, dass man ein Buch nicht eins zu eins verfilmen kann. Das ist überhaupt nicht möglich. Man muss Kompromisse eingehen. Man muss zum Beispiel die Personenzahl kürzen. Ein Buch liest man auch in vielleicht 6-7 Stunden. Der Film dauert 90 Minuten. Es ist eben nicht das Gleiche. Manchmal kommt sogar was dazu. Gerade bei der Apothekerin wurden meine beiden Jungs schließlich verbrannt. Bei mir war das nicht so. Ich war längst nicht so grausam.
Ja.
Ich habe sie davonkommen lassen.
Und dann selber mal einen Film zu schreiben oder das Drehbuch dazu? Wäre das nicht eine Vision noch? Wenn Sie sagen, Sie sind so visuell.
Ich habe einmal im Leben ein Drehbuch geschrieben. Es hat mir auch Spaß gemacht für eine Komödie. Also eine ganz eigene Geschichte erfunden, keinen Roman wiederverwendet. Und ich habe festgestellt, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Wäre ich jetzt noch mal recht jung, fände ich sehr reizvoll und würde auch vielleicht gerne noch lernen, wie man Regie führt oder sowas. Hm. Aber jetzt in meinem Alter stelle ich fest, es ist mit sehr viel Stress verbunden. Und ich bin jetzt inzwischen 73. Ich kann nicht mehr so rund um die Uhr dann schaffen und alle anderen Sachen vernachlässigen und ganz blitzschnell dahin reisen und unter einem wahnsinnigen Termindruck stehen. Das ist bei solchen Sachen so.
Wie ist denn das überhaupt? Also als Sie angefangen haben, dann Ihre Karriere zu machen, fangen andere an, sich aufs Rentenalter vorzubereiten. Also 55, Anfang 60. Da muss ich ja auch in ihrer Familie alles völlig gedreht haben, weil bis dahin waren sie unterstützende Helferin ihres Gatten
in der
Arztpraxis. Und jetzt, ja, ist er jetzt ihr Sekretär oder wie geht es?
Nein, aber mein Mann ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre lang Rentner und er nimmt mir schon viele Dinge ab, aber nicht als Sekretär. Zum Beispiel kocht er sehr oft und sehr gut. Und es schmeckt mir dann auch immer vorzüglich, wenn ich von einer Reise zurückkomme und da ist ein schönes warmes Essen auf dem Tisch.
Aber dass tatsächlich so ein Rollenwechsel innerhalb eines Paares so funktioniert, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, weil viele kriegen ja die Krise, wenn es nur heißt, der eine, der berufstätig war, ist dann immer zu Hause und es entsteht dann noch ein ganz anderer Stress.
Nee, das war nicht Ödipus, das war Papa Ante Portas, glaube ich.
Zum Beispiel, ja. Aber bei Ihnen hat sich ja komplett umgedreht, die ganze Rollenverteilung.
Ja, aber es war ja so, mein Mann hat ein erfolgreiches, langes Berufsleben hinter sich. Und er ist ja nicht rausgeschmissen worden, sondern hat freiwillig im Rentenalter aufgehört zu arbeiten, hat sogar noch eine Weile Gutachten gemacht, sodass er nicht abrupt ausgeschieden ist und war dann auch ganz zufrieden damit. Während ich es eigentlich Blut geleckt habe, dass ich Erfolg habe und dass mir das Spaß macht und deswegen jetzt noch nicht unbedingt von heute auf morgen aufhören möchte.
Aber denken Sie darüber nach, über das Aufhören tatsächlich? Also ist das was, wo Sie sagen, ja, jetzt.
Irgendwann muss jeder aufhören. Und das hat auch damit zu tun, wie lange funktioniert der Kopf noch. Da kann ich Glück haben, aber auch Pech haben. Das weiß ich ja jetzt noch nicht.
Sie sind ein Star, Deutschlands Erfolg. Sie tun das immer so, ach ja, das ist doch wichtig.
Ich will kein Star sein.
Ja, dann warum schreiben Sie dann so erfolgreich?
Mir einfach nicht.
Warum schreiben Sie dann so erfolgreich?
Nein, ich werde auch nicht wie ein Star behandelt, sondern eigentlich eher wie eine Amsel, sagen wir mal.
Und warum schreiben Sie dann eigentlich nicht unter Ihrem richtigen Namen?
Der ist etwas kompliziert und umständlich. Noll ist mein Mädchenname und schreibt sich sehr flott.
Mhm. Aber das hat nicht die Gründe, dass Sie verborgen bleiben möchten und auf der Straße zu Hause nicht angequatscht werden, oder?
Zu Hause bin ich bekannt als die Frau des Arztes und da wissen die Leute sowieso, wer ich bin. Aber man muss ja auch immer bedenken, es gibt sehr viele Menschen, die keine Bücher lesen und deswegen auch nicht schlecht und gemein sind, sondern die finden das gar nicht so besonders interessant und die lassen mich völlig in Ruhe.
Ja. Aber was war das dann? Also war das dann, normalerweise würde ich sagen, wenn Sie jetzt 50 Jahre, und nicht 50, sondern 30 Jahre den Ehenamen getragen haben, dass Sie dann auch unter dem publizieren. Also war das so ein Stück, wie Sie ja sagen, das kam dann, als die Kinder aus dem Haus waren, so jetzt ist meins oder wie kommt das?
Nee, ich wollte nicht unter dem Namen meines Mannes schreiben, um ihm auch zu schonen. Mhm. Nicht, dass dann dauernd Anrufe kommen oder was weiß ich. Ich fand es einfach ein bisschen praktischer so.
Wobei er ja bis heute auch, so war zumindest zu lesen, teilweise Morde beisteuert.
Zum Beispiel den Apothekerinnenmord hat er beigesteuert und als Arzt hat er dann natürlich gute Karten.
Mhm. Also das heißt, es ist schon eine Zusammenarbeit da auch. Ne?
Natürlich, teilweise. Die Axt im Haus, ne? Mhm. Die erspart Recherche.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, 30 Jahre verheiratet. In Wahrheit wird es noch viel mehr.
Im nächsten Jahr goldene Hochzeit. 50 Jahre dann, ja.
Hilft es da, wenn man auch in anderer Leute Rentenalter noch berufstätig ist, beziehungsweise dann erst so richtig wie bei Ihnen, dass man auch Beschäftigung hat und nicht nur aufeinander klebt?
Das ist in jedem Fall gut. Und ich finde es auch schön, dass jeder von uns ein Zimmer hat, in das er sich zurückziehen kann. Und dann trifft man sich eben wieder zum Essen, zum Schwätzen, zum Fernsehen oder zum Spazierengehen, was auch immer. Aber wir haben Rückzugsmöglichkeiten. Und es gibt viele Rentner, die diesen Luxus nicht haben, sondern in eine ganz kleine Wohnung ziehen und haben dann nur noch ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Dann kann es zum Mord und Totschlag kommen.
Das kommt es bei Ihnen ja auch, aber in den getrennten Zimmern, jedenfalls in Ihrem, wenn Sie schreiben.
Bei uns ist es gut organisiert. Ja.
Wie schreiben Sie eigentlich inzwischen? Also das mit dem Steno werden Sie nie mehr gebraucht haben, aber Schreibmaschine haben Sie nachgeholt tatsächlich.
Schreibmaschine, ich habe viele Jahre, also 20 Jahre lang für meinen Mann medizinische Gutachten getippt. Und da bin ich eigentlich ganz flink drin. Und das kam mir dann auch auf dem Computer natürlich zugute.
Das mit dem Haus, mit den eigenen Zimmern, Sie sind ein sehr ausgeprägter Familienmensch auch. Haben ja erzählt, die Kinder, als die dann aus dem Haus waren und ein Zimmer frei wurde, dann durften Sie. Und bis vor kurzem hatten Sie auch Ihre Mutter immer noch bei sich.
Bis vor einem Jahr, da ist sie gestorben mit 106. Aber Gott sei Dank ist sie im eigenen Bett, wie sie das haben wollte, zu Hause gestorben bei uns. Friedlich eingeschlafen.
Und die Großmutter war auch schon über 100?
Die ist 105 geworden und meine Mutter 106.
Das heißt, Sie werden?
107.
Okay, na, nur, dass wir es besprochen haben.
Ja, das ist jetzt erledigt.
Aber dann kommen ja noch ein paar Bücher von Ihnen.
Ich weiß es nicht. Ich sagte es vorhin schon, wie lange der Kopf funktioniert. Hoffen wir mal, es dauert noch ein bisschen.
Sie haben die auch sehr selbst gepflegt, Ihre Mutter. Und,
ja.
Und das war also sicher auch was sehr zeitaufwendig einfach ist. Also gerade wenn der Freiraum dann kommt, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt kann man anfangen zu schreiben und durchzustarten.
Sie war lange Zeit kein Pflegefall, sondern sie hat sich nützlich gemacht, im Garten gearbeitet. Mit 90 ist sie zu uns gezogen und erst mit 102 wurde sie zum Pflegefall, weil sie sich bei der Gartenarbeit ein Bein gebrochen hat. Also es waren 4 Jahre Pflege und eben nicht unendlich lange.
Ach, mit 90 ist ja auch mal Zeit, endlich mal für so einen Umzug. Ne?
Dachten wir, dass es dann etwas einfacher ist.
Weil es so früh noch ist, oder wie?
Ja, wir dachten, sie kann sich noch gut gewöhnen und kann dann bei uns auch noch ein bisschen was tun.
Goldene Hochzeit, nächstes Jahr. Mhm. Schon Pläne?
Also ganz große Pläne nicht, aber irgendein schönes Familienessen oder sowas. Oder ein Wochenende in irgendeinem schönen Hotel mit allen Kindern und mit allen Enkeln.
Gibt es denn was? Also viele sagen ja dann, ah ja, wenn ich dann in Rente bin und Zeit habe, da freue ich mich richtig drauf. Wenn man im Rentenalter dann erst so richtig anfängt zu arbeiten wie Sie. Also haben Sie irgendwelche Visionen auf die nächsten Jahre, dass Sie sagen, also da mache ich aber ein halbes Jahr eine Weltreise oder baue mir ein Schwimmbad in den Garten oder wie ist Ihr Horizont da?
der ist überhaupt nicht so. Ich lasse es erstmal so locker an mich herantreten. Ich brauche kein Schwimmbad im Garten und ich brauche auch keine Weltreise, aber jedes Jahr irgendeine Reise machen wir natürlich schon.
Aber das ist dann richtig Urlaub. Also es ist nicht so wie bei anderen Rentnern dann das Nichtstun als Dauerzustand.
Ganz richtiger Urlaub ist es nicht immer gewesen. Ich habe auch Kreuzfahrten mitgemacht, wo man eingeladen wird und wo ich dann ein paar Lesungen mache. Ne?
Ah ja.
Das heißt, ist gerade sehr in Mode, dass die Kreuzfahrer sich einen Hofnarren besorgen, Schriftsteller oder andere Künstler. Und das ist eigentlich eine schöne Sache.
Ach ja, wenn für Sie und Ihren Mann dabei noch eine kleine Kreuzfahrt rausschaut, dann würden Sie nicht
beschweren. So ist es.
Wie viel Urlaub, würden Sie sagen, tatsächlich billigen Sie sich so zu? Also wie viele Wochen im Jahr, wo Sie tatsächlich nichts tun? Oder geht es gar nicht, weil wenn Sie zu Hause sind, fangen Sie gleich wieder an zu schreiben?
Also ich empfinde ja Schreiben nicht als Arbeit, sondern als Luxus.
Ja.
Insofern brauche ich da nicht unbedingt Urlaub davon. Ich schreibe sogar ganz gerne im Urlaub, weil es mir einfach Freude macht.
Mhm. Und der Gatte macht das alles mit?
Wohl oder übel.
Haben Sie, jemand, der Krimi schreibt, muss sich ja eigentlich damit beschäftigen, haben Sie den aktuellen James Bond schon gesehen?
Nee, habe ich nicht. Und mir sagten auch schon drei Leute, sie fanden ihn nicht so toll.
Ja.
Keine Ahnung, ob das stimmt.
Aha. Aber das wäre auch ja von der Art und Weise völlig anders als das. Also viel zu viel Action.
Sie ja, sagen ja, das sind eigentlich Männerfilme. Mein Mann sagt immer, warten wir es ab, das kommt bestimmt bald ins Fernsehen.
Ja, früher oder später schon.
Ja, so ist es.
Haben Sie Lieblingskrimi-Autoren?
Habe ich zwar, aber die nenne ich jetzt nicht öffentlich, denn dann sind vielleicht andere gekränkt.
Also gut, welche, die schon tot sind?
Ja, die Highsmith gehört sicherlich dazu.
Ist interessant, gell? Also Highsmith, Christie, Sie, das scheint doch gerade bei Frauen ein ganz eigener kriminalistischer Hang auch da zu sein.
Ich denke schon, dass das so ist und dass eben auch deswegen eine neue Kundschaft sich ergeben hat, Frauen, die das gerne lesen.
Hm. Denen hat sie seit unserem Gespräch im November 2008 noch reichlich Krimistoff und Seiten geschenkt. 11 Bücher, um genau zu sein. Das letzte erschien vor ein paar Wochen und hat den Titel Nachteule. Im Februar bekam Ingrid Noll auch noch das Bundesverdienstkreuz. Ihr Mann, den sie mit 17 kennengelernt hatte, starb vor 4 Jahren mit 90. Am Montag wird sie selbst 90 und mit Blick voraus und wohl auch ein bisschen in den Himmel zu ihrer 105 Jahre alt gewordenen Oma und der 106 Jahre alt gewordenen Mutter, da könnte schon noch einige Zeit kommen. Wir wünschen es, verneigen uns und gratulieren schon mal. Das Gespräch finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek, da übrigens auch unseren Radio Tatort von der ARD passt vom Genre her ja gut zu Ingrid Noll.